Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Mit diesem Wochenspruch aus Epheser 5 zum 8. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lebt als Kinder des Lichts, da klingt das Thema dieses Sonntages raus. Nach Taufe vor 14 Tagen, Abendmahl letzte Woche, ist heute das Thema, wie leben eigentlich Christinnen und Christen? Wie sieht das aus, wenn wir aus den Gaben des Heiligen Geistes leben? Also, der Sonntag rückt uns auf die Pelle und der Predigttext noch mehr. Veronika darf dann das Evangelium lesen aus Markus 14. 14, genau. Ein sehr zupackender Text, ihr werdet das merken. Arbeiten wir damit weiter. Die Firma Schneemelcher, die gerade die Kirchenfenster überarbeitet, die beiden sind schon fast fertig und das ist raus, hat vergessen, dass wir sonntags hier Gottesdienst feiern und haben das Gerüst stehen lassen. Das haben sie mir dann Freitagmittag am Telefon gesagt, oh, da können wir jetzt gar nichts mehr machen. Ich glaube, für Thomas ist es am schlimmsten, wir anderen leben, glaube ich, ganz gut damit. Es ist im Gegenlicht, man sieht das, glaube ich, halb weg. Und außerdem ist es ein gutes Bild für Kirche, finde ich. Kirche ist nie fertig, Kirche ist immer im Bau. Wir sind immer im Progress. Uns miteinander jetzt auf jeden Fall einen gesegneten Gottesdienst. Ach so, die Null vor der Liednummer ist das Zeichen dafür, dass das in dem neuen Liederbuch den Freitönen ist. Also die 8 in den Freitönen.
Thank you.
Lasst uns beten. Jeden Tag lässt du von Neuem deine Sonne aufgehen, Gott, und beschenkst uns mit deinem Licht. Aber wir tappen allzu oft im Dunkeln, sehen deine Wunder nicht, trauen deiner Zukunft nicht, kleben an selbstgemachter Sicherheit. Gott, öffne uns die Augen. Wir rufen dich an um dein Erbarmen. Kinder des Lichts. Du lässt uns nicht im Dunkeln, Gott. Du traust uns zu, Kinder des Lichts zu sein. Dafür danken wir dir und stimmen ein in den Jubel deiner heiligen Engel.
Und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum das Lohn und
scheine du auf in Kirche und Herzen. Vertreibe die Finsternis. Heile unsere Beziehungen. Kläre unser Leben, damit wir die Berufung leben können, Licht und Salz zu sein in und für diese Welt. Komm und mach uns hell. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Das Evangelium steht nicht bei 14 Markus, sondern bei Markus 12, Vers 41 bis 44. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext aus Markus 12 lässt nicht viel Spielraum zur Auslegung, finde ich. Jesus setzt uns die Pistole auf die Brust und fragt, Was machst du mit deinem Geld? Und die Erzählung prägen sehr harte Gegensätze. Auf der einen Seite sind reiche Leute. Sie legen viel in den Opferkasten. Also das ist, wenn ihr nachher rausgeht, ne, der Teller da auf dem Gesangbuchtisch, wo wir Kollekte sammeln. Die legen 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro Scheine da hinein. Und dann ist da eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinlegt. Na, sagen wir mal, zwei 50-Cent-Stücke. Die einen sind reich, die Witwe ist bitterarm. Scheinbar haben die Reichen viel mehr gegeben. Aber Jesus macht deutlich, die Reichen geben einfach von dem, was sie übrig haben. Das ist im Überfluss. Die merken das gar nicht, wenn sie das geben. Die Witwe aber hat alles, was sie an diesem Tag besessen hat, in die Kollekte getan. Also das Geld, wovon sie sich eigentlich ein Stück Brot kaufen müsste, damit sie am Abend was zu essen hat. Und darum heißt es, sie schenkt sich selbst. Wörtlich, sie gab ihr ganzes Leben. Und damit sind, so höre ich das, von Jesus zwei Dinge sehr radikal gesagt, um die wir uns nicht herumdrücken können. Erstens, es gibt eine schreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die, die mehr geben, die, die womöglich von Kirche dann noch hofiert werden, ne, wo im Gemeindebrief dann steht, vielen Dank für die großzügige Spende, die uns ermöglicht hat, oder die ein Messingschild außen an die Kirche kriegen, weil sie bei der Dachsanierung geholfen haben oder so, die sind scheinheilig. Die geben äußerlich zwar viel, aber eigentlich ist es eine schreiende Ungerechtigkeit, dass sie so viel haben und die anderen viel zu wenig. Und das Zweite, wer Jesus wirklich vertraut, der kann alles herschenken. Der muss nichts für sich festhalten. Der kann leben wie ein Bettler. Weil dann wirklich sichtbar ist, dass wir Menschen ja sowieso mit unserem ganzen Leben ganz und gar von Gott abhängig sind. Wir leben sowieso nur von dem, was Gott uns schenkt. Und beide Aussagen, finde ich, rücken uns auf die Pelle. Zumal wir es uns angewöhnt haben, in Kirche nicht übers Geld zu reden. Was du besitzt, was du auf deinem Konto hast, das ist Privatsphäre, das geht niemanden etwas an. Doch, sagt Jesus, sehr wohl. Weil das konkrete, sichtbare Leben von uns Christinnen und Christen eine ganz wichtige Gestalt der Verkündigung ist. Also dein Alltag, du als Christin, als Christ, dein Alltag ist Werbung für Gott oder eben nicht. Die Leute kommen nicht in die Kirche und hören den Pastor und überlegen sich dann, ist das gut oder nicht, finde ich das gut oder nicht, sondern die gucken. Die gucken, wie leben denn die, die sich hier Christen nennen? Sind die anders? Kriegen die das tatsächlich hin, irgendwie anders zu leben? Ist das attraktiv? Lockt mich das oder lockt mich das nicht? Und wenn nicht, dann muss man auch dem Pastor gar nicht mehr zuhören. Das lohnt sich ja sowieso nicht. Es ändert ja nichts. Ein wenig humorvoll die Anekdote. Wir haben eine, ja, ich darf das so sagen, glaube ich, eine psychisch kranke Frau, die beim Bürgermeister und bei der Polizei den Antrag gestellt hat, dass ich aus Walkenried weg muss, von meiner Fahrstelle weg muss, mit der Begründung, dass die Moral der Walkenrieder wirklich ziemlich mies sei. Also die Walkenrieder leben Mist, ne? Wir gehen schlecht miteinander um. Also in der Konsequenz, sagt sie, hast du als Pastor versagt. Das ist ein bisschen, ja, ich sage das ganz humorvoll und will auch nicht weiter drüber reden, aber da ist natürlich was Wahres dran. Man guckt in einen Ort und da laufen die Christinnen und Christen rum, wie leben die? Dann weiß man doch, was in der Kirchengemeinde los ist, oder? Und darum müssen wir übers Geld reden heute. Es ist ungerecht in dieser Welt. Die einen haben viel und die anderen haben wenig. Die einen geben alles, was sie haben, für sich selber aus und die anderen verzichten ganz bewusst. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Ich habe auch einen Teil in meiner Familie, der das so sagen würde. Aber das sollte nicht unser Credo sein. Vielmehr sollten wir als Gemeinde sehr genau wissen, wer unter uns ist es denn, der tatsächlich in Armut lebt? Wen wird es denn hart treffen, wenn jetzt tatsächlich im kommenden Winter das Gas so teuer wird? Wen bringt das bei uns, unter uns, tatsächlich in Existenznot? Und die, die mehr haben, sollten selbstverständlich die Diakoniekasse der Kirchengemeinde füllen, damit wir dann solidarisch schnell helfen können, unbürokratisch und schnell. Und dann wissen wir noch, und das macht es noch viel schwieriger, dass Kinder in Malawi zum Beispiel in bitterer Armut leben und dass für 18 Euro, alles in der Welt wird teurer, auch das, für 18 Euro ein Kind ein Jahr lang jeden Tag eine warme Mahlzeit in der Schule bekommen kann, bei Mary's Meals in unserem Projekt. Also 18 Euro ein Kind jeden Tag ein Jahr lang eine warme Mahlzeit. Können wir es uns als Christinnen und Christen tatsächlich leisten, nicht alles dorthin zu schicken, was wir nicht wirklich brauchen? Können wir uns das leisten? Und so saß ich gestern an meinem Schreibtisch bei der Vorbereitung und ich schäme mich, ich sage das euch, ich schäme mich für das Geld, das wir privat sparen, um im Ruhestand irgendwo einmal schön leben zu können. Pastor wohnt in einer Dienstwohnung, also müssen wir sparen, damit wir im Alter, wenn wir 65, müssen wir ja hier raus, dann müssen wir irgendwo leben und wir sparen und legen Geld zurück, haben da viel Geld liegen, damit wir irgendwann dann schön leben können. Und in Malawi hungern die Kinder. Geht das? Natürlich gibt es immer noch andere, die viel schlimmer sind. Das ist immer das, was als nächstes im Kopf passiert. Es gibt welche, die sind noch viel reicher. Es gibt noch welche, die verprassen noch viel mehr einfach Geld im Luxus und fliegen in der Weltgeschichte rum und so. Es gibt immer Schlimmere als dich, immer. Aber das befreit mich nicht von der Frage, Heiner, was machst du mit deinem Geld? Lebst du wie die scheinheiligen Reichen oder wie die arme Witwe? Gilt dir Jesu Wehruf oder seine Seligpreisung? Aus aktuellem Anlass eine zweite Anmerkung. Wir haben als Kirchengemeinde im Kirchenvorstand beschlossen, die Rücklagen, die eine Kirchengemeinde hat, bei Eukokredit anzulegen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Eukokredit ist eine aus Kirche entstandene Organisation, die Geldanlagen sammelt, um sie als Kleinkredite in Drittweltländern zu vergeben, die sogenannten Mikrokredite. Also die arme Frau in Indien, die eine Nähmaschine kaufen will, damit sie nähen kann, arbeiten kann, Lebensunterhalt verdienen kann. Der Bauer, der eine Maschine braucht, eine Kooperative, die sich gründet. Das sind all die, die von der Bank entweder gar kein Geld kriegen oder so horrende Zinsen zahlen müssen, dass sie das nicht erwirtschaften können. Die bekommen von Eukokredit einen kleinen Kredit, den sie dann zurückzahlen müssen. Also Entwicklungshilfe in Reihenform eigentlich. Hilfe zur Selbsthilfe. Und dafür gibt es einen klitzekleinen Zins für die, die das Geld leihen, also im letzten Jahr ein 0,5%. Und wenn man sein Geld zurückbraucht, sagt man Bescheid und kriegt es wieder zurück. Jetzt hatten wir eine überörtliche Finanzprüfung. Und die Kirche hat festgestellt, da ist ein Risiko drin. Ja, wenn Eukokredit pleite geht, dann ist euer Geld weg. Und wir werden aufgefordert, sehr deutlich, darüber nachzudenken, unser Geld nicht doch besser bei irgendwelchen Banken anzulegen. Und diese Aufforderung kommt aus unserer Kirche. Geld muss, so sagt es das Kirchenrecht, Geld muss sicher und gewinnbringend angelegt werden. Und ich frage mich, was, liebe Kirche, soll ich zu diesem Bibeltext heute predigen? Bloß kein Risiko eingehen in dem Versuch, mit dem Geld der Kirchengemeinde etwas Gutes zu tun? Hauptsache, unser Geld ist sicher und vermehrt sich. Ist das unser Credo? Ein dritter Gedanke. Wir können diese Erzählung auch noch einmal weiter verstehen. Also nicht so eng geführt auf Geld, sondern überhaupt auf unser Leben. Also auf meine Kraft, meine Zeit, mein Engagement. Solange für uns Kirche nur der Ort ist, wo wir unsere Zeit, unsere Zuwendung, unsere Kraft schenken, wenn wir gerade mal was übrig haben, dann bleibt Kirche ein Freizeitverein. Wenn wir zum Gottesdienst gehen, wenn es gerade in unsere Planung passt, dann wächst da nicht Kirche als Lebensgemeinschaft. Wenn wir unsere Kraft und unser Engagement und unsere Zeit immer zuerst in Familie, in Urlaub, in Garten, in Hobbys stecken und Kirche eben nur manchmal dazukommt, dann entwickelt Gemeinde nicht die Kraft, die Jesus verheißen hat. Also die Witwe schenkt ihr ganzes Leben und so lockt Jesus uns, dass auch wir unsere ganze Kraft, unser Engagement, unsere Leidenschaft, unsere ganze Zuwendung Gott schenken sollen. Alles geben und nicht nur ein paar Brosamen, was wir mal so übrig haben. Nicht nur, wenn es uns gerade mal in den Kram passt und ich Lust habe. Die Zusage ist, wenn du dich ganz schenkst, verändert das alles. Dann geschehen Wunder. Dann blüht das Leben. Dann kommst du nicht zu kurz, wie du denkst, ne, denke ich auch immer. Wenn ich alles gebe, denke ich immer, ich komme dann zu kurz. Sondern es ist genau das Gegenteil. Wenn ich alles schenke, erlebe ich Erfüllung in Gott. Ich halte noch mal inne. Ich ahne, dass es euch so geht wie mir, das alles überfordert uns. Wir spüren, dass das an unsere Grenzen geht. Egal, ob es ums Geld geht oder um unsere Kraft, um unser Lebensengagement, das fordert uns raus, das provoziert uns, ärgert uns. Wir ahnen, das geht über unsere Kraft. Und darum ist es ganz wichtig, ersticke jeden Impuls sofort, wenn du anfängst, dich zu vergleichen. Weil das ist das Nächste, was kommt. Wenn wir überfordert sind, vergleichen wir uns sofort. Guck nicht, wie machen das die anderen. Die im Kirchenvorstand, wie oft sind die im Gottesdienst oder der Nachbar oder lass es. Im Vergleichen, das können wir alle, kommen wir im Vergleich dann doch ganz gut weg. Es gibt in dieser Welt immer Leute, die viel schlimmer sind als wir. Aber das ist Gift. weil es letztlich uns nur hilft, in dem, wie es ist, irgendwie ein wenig stabiler und ruhiger wieder einzurichten. Also sobald der Impuls kommt, dich irgendwie zu vergleichen, lass es sofort sein, nicht vergleichen. Wir sind nicht vor Gericht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ne? Es geht nicht um Beurteilung. Es geht nicht darum, dass andere sagen, das ist überhaupt nicht unser Thema. Es geht ums Leben, darum, dass Leben gelingt. Das ist Jesu Anliegen. Nicht, dass du irgendwie im Ranking irgendwie stehen kannst, sondern dass dein Leben gelingt. Und darum die Einladung, und die höre ich an diesem Text heute wieder sehr deutlich, tritt raus aus dem, was war. Und hör die Einladung Gottes ganz neu wieder, der dich lockt, der dich verführen will, ihm mehr zu vertrauen, dich freimachen will von der Angst und vom Festhalten. Riskier wieder etwas. Gib etwas mehr als bisher. Verändere etwas in deinem Leben. Entmutige dich nicht durch zu große Vorsätze. Das können wir alle gut. Ne? Wir stellen uns so ein Ideal einer vor Augen, der ganz toller Christ ist. Und nach 3 Tagen merke ich, schaffe ich sowieso nie. Und dann falle ich zurück. Sondern geh den nächsten Schritt. Trau dich über die Brücke neu ins Vertrauen. Und Gemeinde heißt, dass wir da einander beistehen. Nicht kontrollieren, nicht vergleichen, sondern einander beistehen. Niemand von uns soll da allein sein. Und dann wird unsere Gemeinschaft ein Mutmachraum sein, der uns immer weiter zum Leben lockt. Und die Verheißung ist, da geschehen Wunder und da blüht das Leben. Hier ganz konkret unter uns und bei den Kindern in Malawi auch. Amen. paar Dinge, die heute Morgen abzukündigen sind. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Und Dank an Dietrich und Sieglinde für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Auch heute haben wir im Anschluss wieder zwei Taufen, nämlich Matteo und Emil Berge-Hartmann werden getauft. Darf ich mal fragen, wer zu dieser Taufgesellschaft dazugehört? Da muss ich euch jetzt mal was erzählen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin ein Pastor, der manchmal blöde Sprüche macht. Das passt eigentlich nicht zu einem Pastor. Aber Veronikas Geburtstag letzte Wochenende war so eine ganz gute Gelegenheit. Und da habe ich gesagt, na, die Paten müssen vorher immer zum Gottesdienst kommen. Es war nur ein blöder Spruch, ne? Aber Veronika hat gesagt, ich soll den nicht aufklären, sondern sie will, dass ihr Sohn mal zum Gottesdienst kommt. Also, jetzt wisst ihr, warum ihr heute Morgen hier seid. Ich hätte es noch versucht aufzuklären, aber ich durfte nicht. Aber nicht so doll hauen. Also, im Anschluss dann die Taufe. Am Dienstag haben wir Mittagsgebet um 12.30 Uhr, am Mittwochabend um 19 Uhr unser Friedensgebet und um 19.30 Uhr die Probe der Kantorei. Und am kommenden Sonntag, das ist wichtig, dass ihr euch das merkt, ist der Gottesdienst schon um 10 Uhr. Das ist die eine Ausnahme im Jahr, das Schützenfest, wo wir mit den Schützen gemeinsam Gottesdienst feiern hier. Und das ist um 10 Uhr, damit dann anschließend alle rechtzeitig zum Schützenfrühstück oben im Schützenhaus sein können. Also nächsten Sonntag 10 Uhr Gottesdienst. Genau, das andere ist Neuhof. Habe ich noch irgendwas vergessen? Es sind Sommerferien, es ist gerade ruhig. Die habe ich gesagt. Gut, dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, immer wieder lockst du uns zum Vertrauen und hältst uns den Spiegel vor. Wie sehr wir hängen in unseren Sorgen, im Selbermachen, im Planen, in unserer Angst. Bewohne du unser Herz und mach uns mutiger, dir zu vertrauen. Locke uns zum nächsten Schritt im Alltag unseres Lebens. Wir bitten dich für unsere Kirchengemeinde und für die ganze weltweite Kirche. Stärke unsere Gemeinschaft, dass wir einander Mut machen, dir zu vertrauen und unser Leben noch mehr im Vertrauen auf dich zu gestalten. Segne die Gottesdienste, die wir feiern. Wir bitten dich um Gerechtigkeit in dieser Welt, für die Hungernden, Verfolgten, für die, die in Kriegsgebieten leben müssen, ganz besonders auch für die Menschen in der Ukraine. Rühr du die Herzen der Mächtigen an und lehre uns Menschen Frieden zu schließen. Wir bitten dich für die Menschen, die wir mit unserem Gebet immer begleiten, für Kranke, Trauernde, einsame Menschen, für die, die auf Besuch warten. Gott, zeig uns, was dran ist. Und wir vertrauen uns dir an und beten als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.